Ja, ich dachte mir, was ist eigentlich los in Mülheim? So richtig Sommerferien-Feeling kam bisher nicht auf. Also im Grunde, genau als die Sommerferien gestartet sind, war hier irgendwie die ganze Zeit schlechtes Wetter. Meine Frau ist gerade in Süddeutschland und hat da schon die ganze Woche 30 Grad, geht da im See schwimmen. Also das ist ein bisschen unfair. Aber jetzt fängt es ja wohl an. Und ich habe mir gedacht, ich werde heute auch mal so ein bisschen einheizen. Nicht nur ein bisschen, sondern ich werde richtig einheizen mit dieser Predigt, dass es richtig sommerlich heiß wird. Ich habe einen richtig heißen Bibeltext heute mitgebracht. Und der ist so heiß, dass ich da direkt ohne Einleitung reingehen möchte. Ich werde heute ein paar Bibelstellen bringen. Und da dieser Bildschirm da oben zu klein ist, um den Bibeltext da zu lesen, habe ich mir gedacht, ich packe alle Texte mal, ist leichter und schneller, als es in der Bibel-App zu suchen, auf unsere Webseite. Und zwar geht ihr einfach mit eurem Handy, wenn ihr es wollt, wenn ihr mitlesen wollt, auf cgsahn.de/Bibel. Also Bi und dann noch das Bell dranhängen. Bibel. Slash Bibel. Da findet ihr alle vier Texte, glaube ich, oder fünf, die ich heute auch in der Predigt habe. Und während ihr aufschlagt und nachguckt, werde ich kurz erzählen, was bisher geschah für unsere Bibelstelle. Jesus ist mit seinen Jüngern auf den Weg nach Jerusalem und er kriegt Hunger und sieht einen Feigenbaum. Es ist April. Der Feigenbaum hat schon Blätter, aber Früchte, also Feigen, sind erst Ende Mai zu erwarten. Jesus hat aber Hunger und er geht trotzdem an diesen Feigenbaum, obwohl er es ja besser wissen müsste, geht dahin und sucht Früchte und findet natürlich keine. Und dann ist ein bisschen skurril, verflucht Jesus diesen Feigenbaum und sagt, nie wieder soll jemand von dir Feigen essen. Das ist schon mal komisch. Was kann der Feigenbaum dafür? Manche Bibelausleger sehen darin so eine Art Symbolhandlung verknüpft mit der jetzt folgenden Tempelaustreibung. Jesus geht danach in den Tempel und dann, ihr kennt vielleicht diese Geschichte, macht er da richtig Radau. Er treibt die Geldwechsler aus, er schmeißt die Tische von denen um, er treibt alle Händler raus aus diesem Tempel. Und zwar gibt er ihnen zur Erklärung: Heißt es nicht in der Schrift, mein Haus soll ein Haus des Gebets sein für alle Völker? Ihr habt aber eine Räuberhöhle daraus gemacht. Das wirft er ihnen vor. Und dazu passt ja auch irgendwie diese Verfluchung des Feigenbaums. Jesus findet keine Frucht und so findet er auch in dem Volk Israel keine Frucht. Die Leute, denen geht es eher ums Geschäft im Tempel, nicht um die Gottesbegegnung, nicht ums Gebet. Die wollen Kohle machen und da richtig Radau machen. Jesus verwirft diesen Tempel und sagt, ey, dieser Tempel, der hat ausgedient. So machen wir es nicht mehr. Und 70 nach Christus ist tatsächlich dieser Tempel in Jerusalem von den Römern fast komplett zerstört worden. Und der neue Tempel sind die Gläubigen, in denen der Heilige Geist wohnt. Gott wohnt nicht mehr im Tempel in Jerusalem, sondern in jedem Gläubigen durch seinen Heiligen Geist. Also das passt schon irgendwie zu dem Feigenbaum, aber ja, ob das jetzt wirklich dann eine Symbolhandlung ist, vielleicht verflucht Jesus diesen Feigenbaum auch nur, um seinen Jüngern eine Lektion damit mitzugeben. Und genau da lesen wir jetzt in unseren Text rein. Ich denke, ihr habt Zeit gehabt, die Webseite mittlerweile zu öffnen. Markus Evangelium, Kapitel 11, Verse 20 bis 25. Früh am nächsten Morgen kamen sie wieder an dem Feigenbaum vorbei und sahen, dass er bis zur Wurzel verdorrt war. Da erinnerte sich Petrus an Jesu Worte und rief: Rabbi, sieh nur, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist verdorrt. Jesus erwiderte: Habt Glauben an Gott. Ich sag euch, wenn jemand zu diesem Berg hier sagt, heb dich empor und stürz dich ins Meer, und wenn er dabei in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschieht, wird es eintreffen. Darum sage ich euch, wenn ihr betet und um etwas bittet, dann glaubt, dass ihr es empfangen habt. Und die Bitte wird euch erfüllt werden, was immer es auch sei. Und wenn ihr beten wollt und etwas gegen jemanden habt, dann vergebt ihm, damit euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen auch vergibt. Was ist das denn hier? Das ist also mal so eine heiße Aussage, finde ich. Wenn ihr betet und um etwas bittet, dann glaubt, dass ihr es empfangen habt und die Bitte wird euch erfüllt werden, was immer es auch sei. Heißer geht es ja eigentlich gar nicht. Das ist doch das, was sich irgendwo so tief im Herzen jeder von uns wünscht. So Gott als gute Fee, die mir jeden meiner Wünsche erfüllt. Ich muss nur glauben, dass ich es schon bekommen habe und zack, da ist es. Das sagt Jesus hier. Nee, was sagt er da? Was meint er damit? Da muss man doch mal nachfragen, oder? Also wenn ich damals dabei gewesen wäre, einer von den Jüngern an dem Feigenbaum vorbeigelaufen wäre und Jesus haut sowas raus, hey, ihr könnt zu dem Berg sagen, heb dich und wirf dich ins Meer und er wird es tun, Ja, würde ich mal nachfragen. Da würde ich sagen, Jesus, kannst du es nochmal wiederholen? Ich glaube, ich habe es akustisch nicht richtig verstanden. Was hast du gesagt? Und was haben die Jünger damals gefragt? Gar nichts. Zumindest steht da nichts. Auch in den Parallelstellen, in den anderen Evangelium, nichts. Jesus sagt, egal worum ihr betet, es wird euch passieren. Und die Jünger nur so, okay, gut, gut zu wissen, ja, laufen wir mal weiter. Was ist da los? Machen wir das jetzt einfach oder was? Ich meine, ich wollte in ein paar Wochen, fahre ich in Urlaub nach Österreich, Slowenien, in die Alpen, da gibt es ein paar Berge. Und hier in Mühlheim gibt es wenig Berge. Ich könnte einen mitbringen, oder? Ich könnte also da zu einem Berg sagen, ey Berg, hier sind genug Berge. In Mühlheim, da haben wir nur so einen Auberg. Da drüben sieht man gar nicht, ist eigentlich gar nicht als Berg erkennbar. Wäre doch schick, wenn du dich nach Mühlheim verpflanzt. Also heb dich auf, Berg, und geh hier nach Mühlheim. Also euer Votum, Daumen hoch, ist, Manuel, wir freuen uns drauf. In ein paar Wochen haben wir hier ein richtig schönes Matterhorn stehen statt im Auberg. Ah, ein paar Daumen. Und wenn ihr sagt, ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher, ob das etwas wird. Wäre schön, aber okay, Jörn ist auch, also, ja, da sind doch ein paar Leute am, ganz tief hier der Daumen. Also, euer Vertrauen ist nicht so groß. Entweder haltet ihr mich für einen miserablen Beter, kann natürlich sein, oder ihr glaubt nicht, dass Jesus das wirklich so gemeint hat. Ich erzähle euch aber ein Beispiel von mir, wo es tatsächlich genauso schon mal funktioniert hat. Da war ich noch jung und wild. Und ich habe das in der Bibel gelesen und dachte mir einfach, ja, probiere ich aus, ist doch klar. Es war gerade kein Berg in der Nähe, also habe ich mir was richtig Schwieriges anderes gesucht, was Gott bitte machen soll. Was richtig Schwieriges. Und es ist ja oft so, ich denke, euch geht es ja genauso, wenn ihr diesen Bibeltext lest, dann denkt ihr nicht, boah, genau, ich wollte schon immer die Fähigkeit haben, Berge zu verpflanzen. Darauf habe ich gewartet. Eher unwahrscheinlich, wir begnügen uns ja auch schon mit ein bisschen weniger. Also Gott muss jetzt nicht direkt den Mount Everest für uns irgendwo anders hinpacken, aber so diesen Sorgenberg aus meinem Leben, das wäre nicht schlecht, wenn Gott den einfach mal irgendwo außerhalb meines Lebens platzieren würde. Das reicht mir schon. Das wäre für den Moment alles, Gott. Passt. Vielleicht stehst du gerade vor einem Sorgenberg in deinem Leben. Also kann alles Mögliche sein. Einer deiner Lieben hat eine schwere Diagnose bekommen oder du bist selbst krank, du stehst irgendwie in einer Ehekrise und denkst, ich habe irgendwie den Falschen geheiratet, wie komme ich da jetzt wieder raus? Oder du hast Probleme in deinem Job, stehst kurz vor dem Burnout, dein Chef macht die ganze Zeit Stress oder dein Arbeitsplatz ist wegen Corona gefährdet. Keine Ahnung, du machst dir vielleicht Sorgen um die ganzen Verschwörungstheoretiker, die ganzen Unruhen in Deutschland und auf der Welt machen dir irgendwie zu schaffen oder du steckst mitten im finanziellen Engpass und findest keinen Job, weißt nicht, ob du überhaupt in Deutschland bleiben kannst. Alles Mögliche kann sein an Sorgenbergen. Und bei manchen ist es vielleicht eher so schick und die sagen, ja, mein Sorgenberg ist so wie der Auberg, also kann man drüber gucken, das ist jetzt nicht so groß. Ja. Aber bei anderen fühlt sich dieser Sorgenberg vielleicht tatsächlich an wie das Matterhorn oder gar wie der Mount Everest. Und manche Leute haben so viele Baustellen in ihrem Leben, die haben ein ganzes Gebirge vor sich. Da kommt dieser Text gerade richtig. Oh, Jesus sagt, du kannst zu diesem Sorgenberg sagen, heb dich empor und stürz dich ins Meer. Und wenn er dabei in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschieht, wird es eintreffen. Und das funktioniert? Wie gesagt, ich war damals jung und wild und habe es einfach probiert. Der für mich damals größte Sorgenberg war Alisas Führerscheinprüfung. Also, vielleicht mag dich das jetzt nicht so krass umhauen wie mich, aber wenn du wüsstest, wie Alisa damals Auto gefahren ist, und also Corinna schaut vielleicht zu, wir haben gerade Corinnas Auto ausgeliehen, aber keine Angst, heute fährt sie sehr gut Auto. Aber damals mit 17, das ging schon so Richtung Matterhorn, ja, also für mich. Und dann aber nach der 180. Fahrstunde hat sie gedacht, okay, irgendwann muss ich ja mal und hat sich zur Prüfung angemeldet und dann ich wusste, ja, das wird, glaube ich, nichts. Also, nee. Ich konnte ja schon richtig gut Auto fahren damals und selbst ich bin bei der ersten Prüfung durchgefallen, lag nicht an mir, lag irgendwie am Prüfer oder so, aber das war eine richtig schmerzhafte Erfahrung für mich und die ich Alisa gern erspart hätte. Und dann habe ich diese Stelle im Markus-Evangelium gelesen. Und ich wusste, das ist der Plan, das mache ich. Ich bete dafür mit so einem Glauben, dass ich glaube, dass Gott es erfüllen wird, ja schon erfüllt hat, in dem Moment, in dem ich es bete. Das muss ich schaffen. Ich brauche diesen Glauben. Jesus sagt ja, wenn ihr betet und um etwas bittet, dann glaubt, dass ihr es schon empfangen habt. Und die Bitte wird euch erfüllt werden, was immer es auch sei. Und ich habe gebetet. Und ich habe es geschafft, diesen Glauben aufzubringen, in diesem Moment, dass Jesus im Zeitpunkt meines Gebets meine Bitte schon erhört hat. Ich war mir wirklich, wirklich zu 100% sicher. Ich war so überzeugt wie noch nie in meinem Leben von etwas. Und tatsächlich, Alisa hat bestanden. Ihr braucht jetzt nicht klatschen, weil es gefällt ihr nicht so, wenn ich das als Wunder deklariere. Das gefällt ihr nicht so. Aber für mich, ich weiß noch, wie sich das genau damals angefühlt hat. Für mich war das wirklich ein Wunder, das Gott geschenkt hat aufgrund meines glaubensvollen Gebets. Happy End, das wäre jetzt ein schönes Ende für die Predigt. Und jetzt geht hin und zweifelt nicht mehr, glaubt, dass Gott euer Gebet schon erhört hat und voilà, da ist es. Okay, ihr wollt noch nicht gehen, alles klar. Dann natürlich, man kann mir leicht entgegenhalten, Manuel, ja, es gibt doch auch Gebete, die Gott nicht erhört. Also ich meine ja nicht nur irgendwie wenige, sondern da gibt es doch einige Gebete, die Gott nicht erhört. Also wenn ich so an meine Gebete denke, viele Christen leiden doch nach wie vor unter sehr, sehr schweren Krankheiten, die Gott nicht einfach wegnimmt. Manche Christen sterben sogar, obwohl die ganze Gemeinde dafür betet. Ich habe gerade erst gestern ein Video angeschaut von der Lobpreissängerin aus dem ICF Zürich. Riesengemeinde, haben selber Lobpreislieder, CDs rausgebracht und die ist letztes Jahr an Krebs gestorben, obwohl die ganze Gemeinde, 4000 Leute, monatelang für sie gebetet haben. Ja. Wieso gibt es Christen, die nach wie vor ihrem Sorgenberg stehen? Und warum hat es eigentlich noch nie tatsächlich mal ein Christ einfach ausprobiert, die Zugspitze zu versetzen? Ich meine, das wäre ein richtig krasses und überzeugender Gottesbeweis, oder? Wie kann man also in Anbetracht dieser ganzen Gebete, die Gott nicht erhört, dann voller Glauben sein? Wie geht das? Johann Wolfgang Goethe hat einmal gesagt, mit dem Wissen wächst der Zweifel. Und klar, meine Geschichte mit Alisas Fahrprüfung, das ist jetzt nicht so ein Riesenwunder und es kann tatsächlich auch Zufall gewesen sein. Natürlich. Mit dem Wissen wächst der Zweifel. Der Zweifel, dass Jesus das in dieser Bibelstelle doch irgendwie nicht so gemeint haben kann. Also, kann ja nicht sein. Wir wissen doch aus Erfahrung, dass es nicht so ist. Wir wissen doch aus Erfahrung, dass es nicht stimmt. Dass es nicht immer so klappt wie bei Alisas Führerschein. So wie das Jesus sagt, das funktioniert nicht, das geht nicht. Zumindest nicht immer oder eigentlich ja sogar meistens, wenn ich mal ehrlich bin. Ihr kennt sicherlich diesen schönen Spruch, alle sagten, das geht nicht. Dann kam einer, der das nicht wusste und hat es einfach gemacht. Also alle Christen sagen, die Erfahrung lehrt uns, so einfach geht es nicht. Er scheint hier irgendwas anderes sagen zu wollen, der Jesus. Und jetzt gibt es da einen, der wusste das nicht und hat es einfach gemacht. Genau die Story hat ein Gastdozent an meiner Bibelschule mir erzählt. Ein Muslim in der arabischen Welt wird Christ, nicht durch andere Christen oder durch eine Gemeinde, sondern weil Jesus ihm im Traum erscheint. Er kennt keine anderen Christen, er kennt keine Gemeinde, aber er besorgt sich eine Bibel und er fängt an, in dieser Bibel zu lesen. Und er liest unseren Markus-Text und er liest andere Texte über Gebet, die genau das Gleiche sagen. Und er weiß nicht, was alle Christen darüber denken. Er kennt diese 2000 Jahre Kirchengeschichte nicht. Er denkt, wenn er betet und glaubt, dann passiert's. Und er fängt an zu beten mit diesem Glauben. Und er hat den Wissen nicht. Er hat keinen Zweifel. Und alles, wofür er betet, passiert. Er hat keine Zweifel. Warum auch? Er weiß ja gar nicht, dass es dafür Grund gäbe. Es gibt einen Anschlag in seiner Nachbarschaft. Er läuft hin und aus einem Haus kommt eine Frau raus, schreiend mit ihrem toten Baby auf dem Arm. Er läuft zu dieser Frau hin und das Baby ist zerfetzt von einer Granate. Was macht er? Er betet natürlich. Er betet Und vor seinen Augen, so hat er es dem Gastdozenten erzählt, setzt sich dieses zerfetzte Baby wieder zusammen. Das Ohr wandert an die richtige Stelle und das Baby ist heil und lebt wieder. Und das Krasse an dieser Geschichte ist, das hat ihn gar nicht beeindruckt. Genau das hat er erwartet. Ist doch völlig klar, wenn er dafür betet, dann passiert das auch. Wo? Also natürlich, er hat diesen Jesus kennengelernt. Der lebt und der ist der mächtige Gott. Kein Problem für Jesus. Jetzt zweifelt nicht. Steht doch genauso in Gottes Wort. Alle sagten, das geht nicht und dann kam einer, der es nicht wusste und hat es einfach gemacht. Und auf der anderen Seite wir. Mit unserem Wissen wächst der Zweifel. Und wir wissen, dass es auch in der Bibel Gründe gibt, warum manche Gebete nicht erhört werden. Also einen Grund nennt Jesus ja direkt in unserem Text, in Markus 11, also in dem letzten Vers, da sagt er, und wenn ihr beten wollt und etwas gegen jemanden habt, dann vergebt ihm, damit euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen auch vergibt. Also bevor wir beten, sollten wir vergeben. Und Paulus nennt einen weiteren Grund. Er schreibt an die Korinther, habe ich euch auch auf der Webseite, 1. Korinther 13, Vers 2. Wenn ich in Gottes Auftrag prophetisch reden kann, alle Geheimnisse Gottes weiß, seine Gedanken erkennen kann und einen Glauben habe, der Berge versetzt, aber ich habe keine Liebe, so bin ich nichts. Wenn wir lieblos sind in unserem Leben, in unseren Gebeten, dann nützt auch ein Glaube, der Berge versetzt, nichts. Aber der schockierendste Grund dafür, dass Gott manche Gebete nicht erhört, ist, dass wir zweifeln. In unserer Markus-Stelle kommt es ja schon sehr gut raus, aber in der Parallelstelle Matthäus-Evangelium, da wird es noch deutlicher. Die Jünger Jesu wurden gebeten, einen Dämon auszutreiben, hat nicht funktioniert. Sie fragen Jesus, warum? Und Jesus sagt ihnen, Matthäus 17, Vers 20, wegen eures Kleinglaubens, antwortete Jesus. Ich sage euch, selbst wenn euer Glaube nur so groß ist wie ein Senfkorn, könnt ihr zu diesem Berg sagen, rücke von hier nach dort und er wird es tun. Nichts wird euch unmöglich sein. Wegen eures Kleinglaubens, wegen eures Zweifels. Das ist eine heftige Aussage. Dass Gott mein Gebet nicht erhört, kann an mir liegen. An meiner Unvergebenheit, an meiner Lieblosigkeit. Und das Wissen um die ganzen nicht erhörten Gebete, die schüren meinen Zweifel. Meint Gott es wirklich gut mit mir, mit dieser Welt? Tut er überhaupt irgendwie was? Das alles torpediert unsere Gebete. Da fällt es immer schwerer, vertrauensvoll und glaubensvoll zu beten. Ich meine, so zu beten, als hätte Gott das im Moment des Gebets schon getan, was ich bete. Was ist, wenn mir dieser Glaube fehlt, wenn ich Zweifel habe? Kann ich das jetzt völlig vergessen mit dem Berge versetzen? Nein, zum Glück nicht. Es gibt eine Geschichte in der Bibel, das ist eine meiner Lieblingsgeschichten, und die bringt Licht in diese brennende Frage. Diese Geschichte finden wir Apostelgeschichte im Kapitel 12. König Herodes hat gerade Gefallen daran gefunden, die Gemeinde und die Apostel, die gerade dabei waren, das ganze Evangelium zu erzählen, zu verfolgen. Und er tötet einen der Apostel, Jakobus, den Bruder des Johannes. Den lässt er umbringen, schon ziemlich krass. Und Petrus nimmt er gefangen und die Gerichtsverhandlung, wo er genau das Gleiche vorhat, ihn umbringen lassen, steht kurz bevor. Und da lesen wir jetzt mal rein, was Gebet bewirkt. Ihr habt den Bibeltext auch auf der Webseite, Apostelgeschichte 12, 5 bis 12. Während Petrus nun also streng bewacht im Gefängnis saß, betete die Gemeinde intensiv für ihn zu Gott. In der Nacht, vor der er von Herodes geplanten öffentlichen Verurteilung, schlief Petrus zwischen zwei Soldaten, mit je einer Kette an sie gefesselt, und vor der Tür seiner Zelle waren Posten aufgestellt und hielten Wache. Also eine ziemlich verzwickte Situation. Mit einem Mal stand ein Engel des Herrn in der Zelle und helles Licht erfüllte den Raum. Der Engel gab Petrus einen Stoß in die Seite, um ihn zu wecken. Schnell, steh auf, sagt er zu ihm. Im selben Augenblick fielen die Ketten, die Petrus um die Handgelenke trug, zu Boden. Der Engel sagte, binde den Gürtel um und zieh deine Sandalen an. Petrus tat es. Und jetzt wirf dir den Mantel über und komm mit, sagte der Engel. Petrus folgte ihm nach draußen, allerdings ohne zu wissen, dass das, was er mit dem Engel erlebte, Wirklichkeit war. Er meinte vielmehr, er hätte eine Vision. Sie passierten den ersten Wachposten, ebenso den zweiten, und als sie schließlich zu dem eisernen Tor kamen, das in die Stadt führte, öffnete es sich vor ihnen von selbst. Sie traten ins Freie und gingen eine Gasse entlang und plötzlich war der Engel verschwunden. Da kam Petrus erst zu sich. Wahrhaftig, sagte er, jetzt weiß ich, dass der Herr seinen Engel gesandt hat. Er hat mich Herodes und seiner Macht entrissen und hat mich vor all dem bewahrt, was das jüdische Volk so gern gesehen hätte. Also eine ziemlich coole Gebetserhörung, eine ziemlich verzwickte Lage und jetzt kommt's. Nachdem er über seine Lage nachgedacht hatte, ging er zum Haus von Maria, der Mutter des Johannes, der den Beinamen Markus trägt. Dort war eine große Zahl von Christen zum Gebet versammelt. Beten für Petrus. Petrus klopfte an das Eingangstor, worauf eine Dienerin namens Rode kam, um nachzusehen, wo er vor dem Haus stand. Als sie die Stimme des Petrus erkannte, vergaß sie vor lauter Freude, das Tor zu öffnen, lief ins Haus zurück und rief, es ist Petrus, Petrus steht vor der Tür. Du hast wohl den Verstand verloren, entgegneten die anderen. Und als Rode darauf beharrte, dass es sich genauso verhielt, wie sie sagte, meinten sie, dann muss es sein Engel sein. Währenddessen klopfte Petrus wieder und wieder ans Tor. Als sie schließlich öffneten und ihn sahen, waren sie außer sich vor Freude. Also wenn Alisas Führerscheinprüfung für mich dieses Matterhorn war, dann ist diese verzwickte Lage hier wirklich so Mount Everest-Liga. Herodes fackelt nicht lange, Jakobus hat er schon umgebracht und Petrus sitzt schon auf seiner Liste im Gefängnis. Die Gemeinde betet natürlich intensiv, haben wir gelesen, aber scheinbar ohne jeden Glauben. Sie können es tatsächlich nicht glauben, dass Gott ihr Gebet erhört hat. Selbst als Petrus bei ihnen leibhaftig vor der Tür steht, glauben sie es nicht. Sie lachen die Dienerin aus. Sie halten es für wahrscheinlicher, dass diese Dienerin verrückt geworden ist oder dass da der Engel des Petrus vor dem Haus steht, als dass Gott ihr Gebet erhört hat. Was ist das für ein Unglaube? Und ja, aus menschlicher Sicht macht es ja auch keinen Sinn. Ich meine, die Verhandlung ist erst morgen. Herodes schläft und schlummert in seinem Bett, Petrus schläft in seiner Zelle. Was soll da jetzt passieren? Ist doch klar, da passiert nichts. Aber nee, ist eben nicht klar. Gott kann unsere Gebete erhören, wenn wir es gar nicht erwarten. Und zwar instant. Einfach zack. In dem Moment, wo Petrus schon frei vor ist und vor der Tür steht und klopft, da wird drin jemand gebetet haben, bitte Jesus schenkt Petrus die Freiheit. Und im gleichen Moment klopft dieser befreite Jesus an die Tür und ist frei. Diese Geschichte ist für mich die absolut größte Ermutigung zum Gebet. Auch dann, wenn wir gerade nicht viel Glauben für unser Gebet haben. Okay, was heißt das jetzt für unsere Markusstelle? Ich meine, selbst Abraham Lincoln hat einmal gesagt, Glauben heißt nicht, dass Gott kann, sondern dass Gott wird. Vielleicht ist die Verwirrung bei dem einen oder anderen jetzt ein bisschen komplett und du fragst dich, was will der da vorne mir eigentlich sagen? Ist der Zweifel jetzt berechtigt oder nicht? Liegt es jetzt an meinem Wissen, dass ich Zweifel habe, dass ich nicht mehr glaubensvoll beten kann? Soll ich jetzt überhaupt noch beten, wenn ich keinen Glauben habe? Du sagst mal das, wo ist jetzt da, was soll ich machen? Was willst du mir eigentlich sagen? Und das, was ich eigentlich sagen will, das kommt jetzt zum Schluss. Ich bin mir zwar nicht sicher, ob es auf dieses Dilemma eine alle zufriedenstellende Antwort gibt, beziehungsweise eigentlich bin ich mir sicher, dass es die nicht gibt, aber bei einem bin ich mir sehr, sehr sicher. Der Zweifel ist ein teuflisches Gift. Das Misstrauen ist ein teuflisches Gift. Das habe ich selbst erlebt und ich möchte euch so ein bisschen das aus meiner letzten Woche erzählen. Es gibt immer wieder Dinge, über die ich stolpere. Ja, es gibt Bibeltexte wie diesen, wo ich immer wieder drüber stolpere und denke, was meinst du da, Jesus? Über Dinge, die Gott zulässt, über Gebete, die Gott nicht erhört. Ich kann so viel nicht verstehen. Ich verstehe Gott an so, so vielen Punkten nicht. Und auf mein Nichtverstehen habe ich in der Vergangenheit, also genauer gesagt bis vor 3 Tagen, mit Zweifel reagiert. Ich habe Gott an diesen vielen Punkten misstraut. Und ich habe den Zweifel um mich herum aufgebaut wie eine Mauer, die mich schützt. Eine Mauer, die mich vor der Enttäuschung schützt, wenn Gott mein Gebet nicht erhört. Eine Mauer, die mir sagt, irgendwas ist da komisch mit dem Gott. Verstehe ich nicht. Irgendwas ist komisch mit deiner Beziehung zu Gott. Du solltest dich da lieber schützen. Nicht zu viel vertrauen. Vielleicht wirkt Gott nur noch ganz punktuell in manchen abgefahrenen Situationen, aber so richtig viel macht er heutzutage nicht mehr. Insgeheim weiß ich es aber eigentlich besser als Gott, weil wenn ich Gott wäre, ich würde das und das, ich würde so viel machen hier. Und ganz vielleicht ist das mit dem Glauben ja auch doch nur irgendwie alles Quatsch. Diese Mauer des Misstrauens und des Zweifels, die habe ich hochgezogen, um mit dem Unverständnis, dieser ich verstehe dich einfach nicht Gott, mit dieser Ungewissheit umgehen zu können. Um mich davor zu schützen, praktisch eine Art Bewältigungsstrategie. Und ich wusste, dass ich diese Dinge einmal mit Gott irgendwie klären muss. Also so kann es nicht irgendwie auf Dauer weitergehen. Ich will ihn nämlich jetzt mal ausführlich fragen, was das Ganze eigentlich soll. Warum ist er so oft unverständlich? Warum tut er so wenig? Irgendwann mache ich mal eine Pilgerreise und dann kläre ich diese ganzen Dinge mal mit Gott. Aber ich gehe so richtig mit ihm durch. Und dann habe ich diese Woche 3 Tage gefastet und gebetet. Überhaupt nicht wegen dem Thema, einfach so. Und Gott hat seinen Finger genau in diese Sache gelegt. In meine Zweifel, in mein Misstrauen. Und er hat mir in diesen 3 Tagen einige Dinge klar werden lassen, die die Pilgerreise jetzt übrigens völlig überflüssig machen. Er hat mir gezeigt, dass meine Mauer des Misstrauens mich nicht schützt. Ich habe diese Zweifel jahrelang gehegt und gepflegt, aber gebracht hat es mir tatsächlich nichts, muss ich zugeben. Es kam keine gute Frucht daraus in meinem Leben, absolut nicht. Die Mauer schützt mich zwar nicht, hat Gott gesagt, aber sie bewirkt eines. Sie steht zwischen mir und Gott. Und Gott hat mir gezeigt, ey, von meiner Seite aus ist da keine Mauer. Ich meine es gut mit dir. Ich bin dir gerne nahe. Ich greife dich auch nicht an. Und Gott hat mir die Augen dafür geöffnet, dass meine Mauer des Zweifels genau das ist, was Satan will. Von Anfang an, schon ganz am Anfang der Bibel, schürt er bei Adam und Eva dieses Misstrauen gegen Gott. Er sät den Zweifel. Sollte Gott wirklich gesagt haben, sagt er zu ihnen, mein Gott ist wirklich gut mit dir? Wirkt Gott überhaupt noch heute? Kommt da überhaupt eine Strafe von Gott? Sagt Adam und Eva, nee, ist doch Quatsch, der lügt euch an. Wieso? Zeigt Gott sich nicht einfach. Er hat doch alle Macht, er kann es doch machen. Wieso sollte ein liebender Gott all das Leid auf der Welt zulassen? Passt nicht zu ihm, oder? Warum lässt Gott euch mit so vielen Dingen im Unklaren? Gott enthält euch was vor. Ihr solltet ihm lieber misstrauen. Der Zweifel ist ein teuflisches Gift. So hat der Teufel Adam und Eva dran gekriegt und so hat der Teufel auch mich dran gekriegt. Und wahrscheinlich vermute ich auch den einen oder anderen von euch hier, denn genau das ist das tägliche Geschäft des Teufels. Uns die Steine für die Mauer in die Hand zu geben. Und Gott hat mir gezeigt, Manuel, du brauchst diese Mauer nicht. Ja, du verstehst nicht alles, was ich tue. Das liegt daran, ich bin Gott und du bist ein Mensch. Okay? Aber es gibt noch einen anderen Weg, mit dieser Unwissenheit, mit diesem Nichtverstehen, mit dieser Ungewissheit umzugehen. Vertrauen. Und das ist genau das, was ich mir wünsche. Vertrau mir. Hab Glauben an mich. Und ich sage euch, das hat richtig reingekracht in meinem Leben. Meine Mauer des Misstrauens und Zweifels ist zusammengefallen. Ohne lange Pilgerreise habe ich nicht gebraucht. Es war schon am ersten Tag des Fastens ein Gebet. Und da hat Gott zu mir gesprochen. Ich habe mein Misstrauen über Bord geschmissen, obwohl ich Gott in vielen, vielen Punkten immer noch nicht verstehe. Man könnte sagen, ist das naiv? Ist das kindlicher Glaube? Kannst du nicht einfach die ganzen Zweifel ausknipsen? Aber Jesus sagt, wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Der Markus-Text hier, den wir haben, der hat bei mir in Vergangenheit so viele Zweifel ausgelöst. Dabei ist das Erste, was Jesus sagt, ihr könnt reinschauen, das Erste, was er seinen Jüngern sagt, als sie den Feigenbaum sehen, habt Glauben an Gott. Glauben ist genau das Gegenteil von Zweifel. Dass Gott glaubwürdig und vertrauenswürdig ist, das hat er tausende Male in der Bibel gezeigt. Und wir können auch heute noch unzählige krasse Gebetserlebnisse und Erhörungen erleben. Wir können sie uns selbst erzählen. Hier werden so viele sein. Wir können einfach ein Heft von Open Doors lesen. Bücher lesen, das ist so krass. Denkt an das Beispiel mit dem Baby. Das ist in unseren heutigen Tagen passiert. Gott wirkt heute. Gott ist gut und er ist für uns, er kämpft für uns, er ist in jedem Moment bei uns, bei seinen Kindern, auch wenn wir nicht alles verstehen können. Und ja, vielleicht ist es so, dass du Gott in vielen, vielen Punkten nicht verstehen kannst, dann geht es dir so wie mir, aber ich bin überzeugt, die Punkte, in denen wir Gott verstehen können, die reichen schon völlig aus, um unser Leben zu verändern. Ich möchte also, so wie Jesus seine Lektion an die Jünger begonnen hat, enden. Habt Glauben an Gott. Ich möchte noch mit uns beten. Jesus, ich danke dir, dass du mir begegnet bist in dieser Woche. Ich danke dir, dass ich erkennen durfte, dass meine Mauer des Zweifels und des Misstrauens mich nicht schützt, sondern nur zwischen dir und mir steht. Und dass es genau das ist, was der Teufel will. Dass ich mich von dir irgendwo immer distanziert halte. Aber von du sagst, das ist keine Mauer. Und Jesus, ich bin dir so unglaublich dankbar für diese Erkenntnis. Und ich hoffe, dass diese Erkenntnis, und ich bete dafür, dass diese Erkenntnis auch in das Leben derer, die jetzt hier hören und sitzen, reinfällt. Von dir ist da keine Mauer. Du greifst uns nicht an, du hast nichts gegen uns. Du wartest mit ausgestreckten Armen darauf, dass wir unsere Mauer des Zweifels niederreißen und in deine Nähe kommen. Du wartest auf uns, und auch wenn wir nicht alles verstehen, du hast es so oft bewiesen, dass wir bei dir sicher sind. Jesus, danke dafür. Du bist Sicherheit wie eine feste Burg, sagst du in einem Psalm, schützt du uns. Du bist unser Schutz. Danke, dass du so ein wunderbarer Gott bist. Gott, bitte hilf uns, glaubensvoll zu sein, dir zu vertrauen und lass uns erkennen, wo wir Zweifel haben, die wir ausräumen müssen. Amen.